Eine Woche später entdeckte Bernard in der Sakristei der kleinen Kirche von Lourdes, einer Nachbargemeinde von Selirian, ein ledergebundenes Buch. Es war eine erstaunliche Entdeckung, denn soviel ihm bekannt war, wurde in den ländlichen Gebieten den Anweisungen des Bischofs, Eintragungen über Taufen, Hochzeiten und Sterbefälle in Kirchenbüchern zu machen, nur äußerst schleppend nachgekommen. Allein die Existenz eines Kirchenbuches sagte einiges über jenen Geistlichen aus, der bis vor einem Jahr die Pfarrei betreut hatte. Bernard schlug das Buch in der Mitte auf und blätterte gespannt durch die feinsäuberlich geschriebenen Seiten. Er rechnete im Kopf die Jahre zurück und fand in der Folge auf der dritten Seite des Buches tatsächlich einen Eintrag zu einem gewissen Kelim aus Selirian. Auch das eingetragene Geburtsdatum, der 13. Oktober 1482, dürfte dem Alter dieses Mannes entsprechen. Bernard konnte es zuerst kaum glauben. Sollte meine Suche doch noch glücklich enden, nachdem den einfältigen Bauersleuten aus der Umgebung kaum eine brauchbare Information zu entlocken war, dachte er bei sich. Und wenn er nun Kelim gefunden hatte, würde er auf den folgenden Seiten wohl auch den Namen Julia finden. Schließlich stammen beide aus demselben Dorf. Das zumindest und auch, dass ihr Altersunterschied etwa 10 Jahre betragen müsse, hatte er von einem alten Bauern hier im Dorf in Erfahrung bringen können. Selirian, jenes Dorf, in dem die beiden aufgewachsen waren, existierte nicht mehr. In Lourdes war man sich sicher, dass die beiden das grausame Massaker damals nicht überlebt hatten. Seine linke Hand begann leicht zu zittern, als er Seite für Seite weiterblätterte, Julias Namen suchte und sich immer weiter den Eintragungen aus dem Jahre 1492 näherte. Dann las er ihn. Wie schon auf Seite 1 kündete auch dieser Eintrag vom heiligen Sakrament der Taufe. Dieses Mal war es ein Mädchen und es wurde auf den Namen Julia getauft. Der Eintrag wurde am 12. November im Jahre 1492 des Herrn vorgenommen. Aber das, was auf dieser Seite in der zweiten Spalte geschrieben stand, verschlug ihm den Atem. Sein Herz schien einige Sekunden lang auszusetzen, ehe es mit rasender Geschwindigkeit wieder zu schlagen begann. Ein unangenehmes Pochen, das er bis in seinen Kopf verspürte, verwehrte ihm jeden weiteren logischen Gedanken. Was stand da geschrieben? Das konnte unmöglich sein, dachte er und überlegte schon im nächsten Gedankengang, ob es sich dabei schlicht um einen Fehler handeln könnte. Schließlich verfügten die meisten Landpfarrer in der Regel kaum über eine solide Ausbildung. Ja, es gab sogar Geistliche, die nicht einmal lesen oder schreiben konnten. Er wischte den bizarren Gedanken aber sofort beiseite. Denn die Schrift dieses Pfarrers, wer auch immer er gewesen sein mag, war äußerst flüssig und geübt. Er konnte das beurteilen. Schließlich hatte er in der Abtei von St. Joseph eine Menge Erfahrung in der Kunst des Schreibens sammeln können. Nein, nein, der Mann wusste, was er in diesem Buch für die Nachwelt hinterließ, sprach Bernard leise zu sich selbst und lächelte, denn seine Suche schien endlich von Erfolg gekrönt zu sein. Kurzerhand riss er die Seite aus dem Buch, blätterte wieder zur dritten, um auch diese herauszureißen. Mit zittrigen Händen legte er die Blätter auf den Tisch, blickte aufgeregt hin und her, las in der zweiten Spalte die Eintragungen noch einmal nach und frohlockte innerlich. Alles stimmte überein. Der Nachname und sogar ein knarrendes Geräusch aus dem Kirchenraum riss ihn aus seinen Gedanken. Schnell nahm er die Beweismittel vom Tisch, rollte die Blätter zusammen, versteckte sie im weiten Ärmel seines Habits und verließ die Sakristei. Als er in den Kirchenraum trat, sah er aber niemanden. »Vielleicht habe ich mich getäuscht«, dachte er bei sich und kniete vor dem Tabernakel nieder. Die Dorfkirche von Lourdes würde er erst am Morgen des nächsten Tages verlassen. Denn die kommende Nacht sollte einem langen Dankesgebet an Jesus Christus gewidmet sein, seinem Messias, der ihn hierher geführt hatte und ihm, dem sündigen Menschen, nun ein mächtiges Beweismittel in die Hand gegeben hat. Vor dem schlichten Tabernakel der kleinen Kirche kniete er also und betete die ganze Nacht. Aber immer wieder entglitten ihm seine frommen Gedanken, besonders dann, wenn sein Blick auf die Monstranz im Tabernakel fiel, der, welche Fahrlässigkeit, halb geöffnet war. Die Goldverzierungen waren schon längst abgeblättert. Dem nicht genug, fehlten auch noch die meisten der kreisförmigen Seitenstrahlen um die Hostie. Wie bei einem einfachen Bauern, dem schon die meisten Zähne ausgefallen waren, dachte der Mönch mit einer aufkommenden Wut im Bauch. Der erbärmliche Zustand des Allerheiligsten war Gott nicht würdig. Und im Tabernakel seiner Kirche würde eine vollkommene Monstranz im Schein der brennenden Kerzen auf die inständigen Blicke der gläubigen Menschen warten. Seine Gedanken bewegten sich von seinem imaginären Tabernakel zu den erträumten Sitzreihen nach hinten zum Ausgang seiner künftigen Kirche hin. Er durchschritt rückwärts zwei wunderbar verzierte und schwere Eichentüren, bis er schließlich im Freien stand. Er blickte empor und sah einen mächtigen, schlanken, sakralen Kirchenbau, dessen Krönung die rund nach oben verlaufenden bunten Fenster waren. Als er in diesen schließlich die Leidensgeschichte Christi farbenfroh und in handwerklich vollendeter Form verarbeitet sah, hob sich seine Euphorie in unbeschreibliche Sphären. Wäre da nicht das schwache Fleisch gewesen, das sich am Morgen in Form von schmerzenden Beinen bemerkbar gemacht hätte, hätte Bernard glücklich und bis in alle Ewigkeit in diesen Sphären verharrt. Nachdem er sich nur äußerst mühsam und unter Schmerzen erheben konnte, ging er langsam durch die leeren Reihen und trat ins Freie. Im nüchternen blauen Licht eines kalten Wintermorgens zog er die kleine Papierrolle aus dem Ärmel seines Habits, um sie noch einmal zu entrollen. Er suchte jene Stellen, auf der der Name der Eltern geschrieben stand, und es war in beiden Fällen derselbe. Das konnte unmöglich ein Zufall sein. »Blutschande!« brüllte er in den Wintermorgen und rief sich den Kanon 1079 Paragraph 3 in den Sinn. Dort steht geschrieben, vom Hindernis der Blutverwandtschaft in der geraden Linie oder im zweiten Grad der Seitenlinie gibt es niemals Dispens. Ein unverzeihliches menschliches Sexualverhalten, das von den beiden mit purer Absicht und gegen jeden religiösen Kontext begangen wurde, ein unhaltbarer Frevel, ein essentieller vernichtender Anklagepunkt vor jedem Inquisitionsgericht.